Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion. Here is your host, Joey.
Herzlich willkommen im 66. Game Talk. Schön hast du eingeschaltet. Freut mich sehr. Mit dabei heute wieder zwei Stimmen, die du bereits kennen solltest, in alphabetischer Reihenfolge. Ich darf begrüßen den Patrick. Hi Patrick.
Ja, hallo. Hi, schön, dass ich wieder da sein darf.
Und den Sebastian. Hallo.
Hallo, schön, dass wir endlich mal wieder zusammen podcasten können.
Ich muss euch nicht mehr groß vorstellen. Durchgespielt.net, da gibt es einen tollen Spiele-Podcast. Und für alles andere, guck mal in die Shownotes, gametalk.fm/mittelmäßige Spiele. Da gibt es dann mehr Links zu den ganzen Social-Media-Profilen und Projekten von meinen tollen Gästen und natürlich mehr Infos zu Gesagtem. Ja, und damit habe ich eigentlich schon mal wieder das Thema verraten für diese Episode, aber spielt ja keine Rolle. Wer den Titel gelesen hat, der kennt das sowieso. Wir werden über mittelmäßige Spiele reden. Ich habe mir das Ganze so ausgedacht, ja, mittelmäßig. Wir nehmen Spiele, unsere persönlichen so 2, 3, 4 Favoriten mit Metacritic-Wertungen zwischen 70 und 79. Und jetzt kann man denken, hör mal, mittelmäßige Spiele, das wäre doch dann etwa eine 50 oder irgendwie so 50% oder was es alles noch gibt. Die 5 von 10, ja, rechnerisch wahrscheinlich schon. Aber sind wir mal ehrlich, ein mittelmäßiges Spiel bekommt heute halt nicht eine 50, sondern bekommt heute eine 74. Ist einfach so. Bevor wir jetzt hier einsteigen mit unseren 74er-Spielen, möchte ich eigentlich auch darüber ganz kurz reden. Habt ihr eine Idee, wie das gewachsen ist, wie das gekommen ist? Warum bekommen die mittelmäßigen heute 74 und nicht 52?
Ich glaube, das liegt zum größten Teil daran, dass der Spielejournalismus mit diesen Wertungen ja schon eine ganze Weile arbeitet. Und wenn wir mal selber so zurückdenken, was wir damals auf dem Gameboy gespielt haben oder was wir für furchtbare PC-Spiele teilweise gar nicht erst zum Laufen bekommen haben, dann waren das ja Titel, denen würde man wirklich irgendwie 1 oder 2 aus 10 Punkten geben, einfach weil sie auch nicht funktionieren, weil sie wirklich schlecht gemacht sind, weil sie vielleicht einfach irgendwie eine Lizenz verwursten sollen. So Spiele zu Filmen zum Beispiel haben ja auch einen ganz miesen Ruf. Und das sind wohl wirklich so die Anwärter, die man dann vor allem damals mit 2 Punkten, 3 Punkten abgestraft hat. Heute hat aber selbst die furchtbarste Lizenzware irgendeine QA, sodass das Spiel wenigstens nicht alle 5 Minuten abstürzt zum Beispiel. Oder du gehst davon aus, dass zumindest mal jemand, der was von Gameplay versteht, drüber geschaut hat, weil die Produktionskosten auch einfach viel teurer geworden sind und man sich rein rechnerisch alleine Spiele, die man nachher mit 2 Punkten aus 10 bewerten würde, gar nicht mehr leisten kann.
Das habe ich mir dann auch überlegt. Ich glaube, da ist echt was dran. Also kurz runtergebrochen, eine Begründung wäre, wir stecken noch in einem sehr, sehr alten Wertungssystem fest, in dem es halt einfach wirklich Spiele mal gab, die echt eine 1 von 10 oder eine 2 von 10 waren.
Ja, ich glaube auch, dass einfach von vornherein gar nicht mehr so viele Spiele überhaupt angespielt bzw. getestet werden, die in dieses Schema reinfallen würden. Ich zum Beispiel gucke mir halt schon eigentlich nur noch die Spiele an, wo ich, also beziehungsweise spiele nur noch die Spiele wirklich aktiv, wo ich mir von vornherein denke, ja, okay, das könnte interessant sein. Und das ist dann damit quasi schon über 5 von 10. Also versteht ihr, was ich meine? Dass man sich sowieso nur noch die guten Spiele anguckt und dann zwischen denen halt entscheidet, wie gut sind sie jetzt halt wirklich.
Ja, und dass das am Ende natürlich eine GameStar-Redaktion oder vergleichbare Magazine genauso machen, die halt auch jetzt eine Release-Fülle von AAA-Spielen haben. Früher musste man sich dann vielleicht nochmal auf so kleinere Trash-Produktionen stürzen, weil einfach die Masse eine ganz andere war.
Genau, also wenn man sich jetzt irgendwie jedes Spiel angucken würde, was am Tag bei Steam rauskommt, dann hätte man wahrscheinlich wieder diese 1 bis 5er Wertung auch mit dabei. Also da sind ja irgendwie pro Tag mehrere hundert, was ich da neulich gelesen habe. Und da einfach rein statistisch muss ja schon Scheiß dabei sein.
Das sollen jetzt, glaube ich, noch mehr werden 2018. Ich habe da irgendeine Schätzung gehört und es war einfach krass, wie viele Spiele da rauskommen auf Steam pro Tag.
Ja.
Mir ist gerade in den Sinn gekommen, wenn natürlich auch jeden Monat einfach 10 interessante Spiele rauskommen, dann interessiert mich halt nur noch die 8 von 10, die 9 von 10 und die 95, weil halt für die 60 und für die 70 habe ich dann im Zweifel einfach keine Zeit. Dann spiele ich doch lieber die guten und alles, was halt einfach nicht super ist, fällt halt einfach leider unten raus.
Genau, ja.
Was mir dazu vor allem immer auffällt, ist, dass der Spielejournalismus, der klassische, da glaube ich aber schon irgendwie mit zweierlei Maß anlegt. Also, dass man ein AAA-Spiel anders bewertet als ein kleines Indie-Produkt, weil ansonsten, wenn wir es jetzt mal rein objektiv darstellen, dann kann sowas wie Gone Home oder Edith Finch oder was auch immer wir da so an kleineren Produktionen haben, nicht das gleiche Punktmaß erreichen wie einen Mario Galaxy zum Beispiel. Aber trotzdem werden solche Spiele dann, glaube ich, anders gewertet und ein bisschen anders berücksichtigt, dass eben weniger Leute dran gearbeitet haben und dass man da dann eben auch einen künstlerischen Aspekt reininterpretiert und dementsprechend dann auch die Metacritic irgendwie höher ausfällt. Das finde ich ist zumindest schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, von diesem ganz, ganz klassischen Bewertungssystem wegzukommen, das heute ja auch fragwürdig Sinn macht. Ich habe es bei meiner eigenen Website zum Beispiel jetzt auch endlich mal über Bord geworfen.
Ja. Früher gab es ja diese sogenannten Waschmaschinentests noch, wo man halt seine 3-4 Kriterien hatte, wonach man jedes Spiel einfach bewertet hat. Also irgendwie Grafik, Sound, Story, Gameplay oder so. Und mittlerweile haben sich ja Spiele auch einfach verändert, dass man das gar nicht mehr bei jedem Spiel wirklich werten kann.
Mhm.
Also gerade Grafik zum Beispiel ist ja nicht mehr hin zum Fotorealistischen und möglichst viele Pixel darstellen, sondern es gibt ja halt auch irgendwie Spiele, die einfach so einen ganz minimalistischen Artstyle haben. Weiß nicht, wie Text Adventure zum Beispiel.
Ja, ja.
In dem Sinne gar keine Grafik. Oder halt Spiele, die keinen Soundtrack haben, bewusst. Einfach damit man sich einfach irgendwie auf die Leere einlässt oder so. Und wie willst du dann den Soundtrack bewerten? Gibst du dann 0 Punkte, weil er halt keinen Soundtrack hat? Oder eben 10, weil es eine super Entscheidung war? Weiß ich nicht, wie führt man sowas dann konsequent durch? Deswegen finde ich Wertung an sich sowieso ein bisschen schwierig.
Mhm.
Ja, die Wertung ist entsprechend dann halt auf den Spielspaß zu limitieren und diese klassische Einteilung, so wir bewerten die Grafik, wir bewerten den Sound einzeln, ist halt dann entsprechend einfach veraltet.
Ja.
Ja, finde ich auch.
Es gibt auch mittlerweile sehr wenige Leute, die nur noch die sagen, ja, das will ich spielen, weil das hat so eine geile Grafik.
Ja gut, auf der anderen Seite gibt es natürlich dann schon wieder die Testberichte, die sagen, das Spiel sieht aus, als wäre es 2014 rausgekommen.
Ja, das stimmt auch wieder.
Kommt dann halt drauf an, was das Spiel sein will. Wenn du dein pixeliges Point-and-Click-Adventure machst, dann erwartet das niemand, dass du fotorealistisch sein willst. Wenn du aber ein Spiel machst und sagst, hey, wir wollen hier krasse Grafik und machen den World War II-Shooter damit und es sieht dann halt scheiße aus, dann, ja, dann finde ich, ist die Kritik dann gerechtfertigt.
Ja, und auch so ein Pixelspiel, da muss man halt auch Ahnung von haben. Also das sehen wir ja auf Steam im Moment, diese Welle an Pixelspielen, da sieht ja auch längst nicht mehr jedes auch nur ansatzweise so gut aus wie die alten Klassiker auf dem Super Nintendo.
Hm, stimmt auch wieder.
Jetzt könnte man natürlich noch lange, lange weiter reden über Themen wie, ja, soll man jetzt diese Zahlenwertungen, diese Sternewertungen, diese Prozentwertungen, diese was auch immer Wertungen mal abschaffen. Aber ich glaube, das wäre dann ein bisschen ausufernd. Ich meine, wir sind noch nicht so ganz bereit dafür und ich muss ganz ehrlich auch zugeben, ich mag die für so einen ganz schnellen Überblick und für so eine ganz grobe Vergleichbarkeit. Wenn es mal wirklich schnell gehen muss, ist das halt einfach praktisch.
Ich glaube, das würde sich aber sowieso nur im wirklichen Fachjournalismus abschaffen lassen oder eben bei mittelgroßen bis kleinen Blogs natürlich auch. Aber am Ende würdest du trotzdem diese Zahl irgendwie errechnen können, alleine aus Websites wie IMDb oder wie auch immer, wo User eben sagen, ja, das ist ein cooles Spiel. Da drücke ich irgendwie, wenn es nur bei Steam Daumen hoch, Daumen runter ist. Also du siehst ja trotzdem dann irgendwie overwhelmingly positive Games und kannst dich dafür entscheiden. Oder du siehst dann eben bei den User-Wertungen 90%. Aber dass der Journalismus ja irgendwie dahergeht und sich eine gewisse Objektivität auf die Fahnen schreibt und dann sagt, das Spiel ist eine 8,5 von irgendwas. Ich glaube, davon müssen wir uns mal ein bisschen entfernen, dass das Ganze subjektiver eben wirklich wird und man dann eben auch aus diesem Hive-Mind von Daten und von Klicks rauslesen kann, okay, es wird ein Spiel für die breite Masse sein und ansonsten muss ich mich halt doch ein bisschen genauer damit befassen, ob es was für mich ist oder eben nicht.
Ja.
Es gab es ja, glaube ich, schon mal, dass Wertungen, Textwertungen, also reine Textabschnitte aus Magazinen, die mittlerweile dann auf Zahlenwertungen verzichtet haben, von Metacritic quasi in eine Zahlenwertung übersetzt worden sind und dann so reingerechnet wurden.
Ach krass.
Ja, davon habe ich auch gehört. Ich weiß leider nicht mehr, von welcher Seite das kam, aber finde ich auch ganz, ganz komisch. Also ich bin auch grundsätzlich eher der Fan davon, dass man einfach sagt, ja, aus diesen Aspekten würde ich das Spielen empfehlen. Wer sowas mag, der wird seinen Spaß haben. Aber wer eben nicht, der nicht. Ich meine, keine Sau kann eine 90 von einer 88 unterscheiden am Ende.
Mhm, genau.
Also mir würde es reichen, wenn einfach ja Daumen hoch oder Daumen runter. Vielleicht noch irgendwie was im Mittelmaß.
Das macht Steam schon ganz clever, finde ich.
Ja,
ja,
ich glaube, IGN hat auch auf sowas umgestellt, so kaufen, nicht kaufen, so das Cäsar-Gladiator-Ding hoch runter. Ich glaube, damit könnten wir jetzt mal zu unseren eigentlichen Spielen kommen, die wir hier rausgesucht haben. Ich erkläre es nochmal kurz. Regeln waren, jeder so ein paar Spiele raussuchen mit Wertungen, Metacritic-Wertungen zwischen 70 und 79. Wir haben uns dann noch kurz überlegt, ja, wie viele Tricksereien wollen wir zulassen? Darf man jetzt mit dem Add-on dann eigentlich so quasi das Hauptspiel mit reinnehmen? Darf ich mit der PC-Version, die schlechter bewertet wurde, da ein Spiel reinnehmen, das vielleicht auf der PS2 eine 84 bekommen hat oder irgend so? Wir haben uns kurz darauf geeinigt, man darf einfach das Spiel mit der Wertung nehmen, in der Version, wie man es gespielt hat. Mhm. Und jetzt würde ich meinen, gehen wir doch mal so reihum durch. Ich bin ganz gespannt, was ihr ausgesucht habt. Wir haben es ja noch niemandem vorher verraten. Mhm. Und gegen Ende, vielleicht sprechen wir noch über ein, zwei Überraschungen. Weil man muss wissen, in der Vorbereitung zu diesem Podcast habe ich mir alle Spiele angeguckt, die in diesen Bereich fallen würden. Das sind aktuell etwa 5.800 Spiele.
Meine Güte.
Den Link dazu, den habe ich dir natürlich wie immer in die Shownotes gehauen, wer da mal durchscrollen will. Und da gab es schon so ein paar Wertungen, die ich hinten raus mal schnell erwähnen will, die mich doch irgendwie überrascht haben. So viel mal jetzt dazu. Wer nicht warten kann, soll die Kapitel anstrengen und sonst würde ich doch mal meinen, Bühne frei.
Ja, eine Frage noch. Wir haben jetzt hier in unserem schlauen Dokument drinstehen, abwechselnd Platz 4, 3, 2, 1. Also so wie wir die Spiele finden, also unsere Top 4 quasi, oder die Wertung, die sie bekommen haben, von unten nach oben?
Die persönliche Rangliste.
Ja, ich würde mal den Anfang machen mit einem Beispiel, das wahrscheinlich ganz gut zu der Thematik noch passt, die wir eben angesprochen haben. Und zwar der Unterschied von persönlicher und objektiver Wertung. Und zwar hat das Spiel Gothic 2, das ich letztes Jahr zum ersten Mal durchgezockt habe und immer noch sehr begeistert davon bin, einen Metacritic-Rating von 79. Und ganz objektiv kann ich das natürlich auch nachvollziehen. Ich meine, die Grafik sieht auf den ersten Blick nicht zu unterscheiden aus vom ersten Teil. Auch das Gameplay hat sich halt nicht groß geändert und das Spiel hat definitiv eben auch seine Macken und Problemchen. Aber persönlich hat mir das eben viel, viel mehr Spaß gemacht, sodass ich es deutlich höher raten würde. Und erstaunlicherweise sieht man ja bei Metacritic auch immer so eine Art User-Ranking, wo eben keine Journalisten, sondern private Blogs dann reingerechnet werden auch noch. Und das liegt bei 89%, während die objektive, in Anführungszeichen, Meinung dann auf 79 liegt. Und da würde ich mich anschließen. Also klar, das ist jetzt nicht objektiv betrachtet das beste Spiel der Welt, aber für mich wäre es eben auch eher so eine 9 von 10 als eine 8 von 10.
Das ist mir im Vorfeld auch aufgefallen, dass, glaube ich, viele dieser Spiele, ja, Nischentitel, nicht im Sinne von Nische, wirklich, dass halt nur drei Leute spielen, aber dass halt Fans des Genres oder beziehungsweise des Spiels, dass die es halt dann höher einwerten als jemand, der es nicht mag. Also zum Beispiel, keine Ahnung, wie viel Prozente so ein FIFA bekommt. Mhm. Aber ich werde das halt irgendwie nicht toll finden, weil ich halt ungern Sportsimulationen spiele, wohingegen halt irgendwie Fußballer da wahrscheinlich mehr Spaß dran haben und dann auch grundsätzlich mehr Punkte geben. Mhm.
Ist das nicht so genau diese klassische 75er-Region, so für Fans?
Genau, darauf wollte ich hinaus. Schön, dass du mich in die richtige Richtung geleitet hast, ohne dass ich mich hier noch weiter verfranse. Aber gut, wollen wir anfangen. Ich habe meine Liste sortiert.
Ja, also Dodo hat schon angefangen. Dazu noch eine kurze Anmerkung. Ihr habt ja einen Durchgespielt-Podcast dazu gemacht und neulich veröffentlicht. Das kann man dann finden unter durchgespielt.net/Gothic 2 oder irgend so, keine Ahnung. Ich hau's sonst in die Shownotes.
Genau, da toben wir uns nochmal ausgiebig aus, warum wir das Spiel beide so toll fanden. Also ich mache die Folge mit dem Lukas, mit dem ich es auch durchgespielt habe.
Dann, lieber Patrick, welches deiner Spiele wäre dein, ja, ich sag jetzt mal letztes, dein schlechtestes in Anführungsschlusszeichen von all denen, die du ausgesucht hast?
Dann ist es bei mir, also ich muss zugeben, ich habe die Liste nicht bis zum Ende durchgeguckt. Und ich habe so ein paar Titel eingegeben, die ich gerne gespielt habe, wo ich aber mir ziemlich sicher war, dass sie vielleicht nicht so hohe Punktzahlen haben. Und ohne um den heißen Brei herumzureden, mein Platz 4 ist Fury auf der PS4 mit einem Score von 77.
Fury, jetzt musst du mir helfen.
Das ist so ein, ich habe das bei uns im Podcast auch schon mal versucht zu erklären und bin kläglich gescheitert. es ist ein Spiel, wo du nur gegen Endbosse kämpfst, so ähnlich wie Shadow of the Colossus, aber aus so einer Top-Down-Ansicht. Und es ist so ein bisschen wie ein Twin-Stick-Shooter, Bullet-Hell-Krams. Es ist bockschwer, hat aber einen saugeilen Soundtrack, ziemlich coole futuristische Optik. Und ja, ich weiß nicht, warum das nicht mehr Punkte bekommen hat, also es hat ein super knackiges Gameplay. Und das Spiel zu spielen, also klar, es frustriert natürlich, wenn man oft stirbt und die Bosse nicht sofort schafft. Aber so grundsätzlich hatte ich eigentlich durchweg Spaß damit und hatte nie irgendwie gedacht, so, oh, kacke. Das ist jetzt aber schlecht an dem Spiel.
Okay, okay, cool.
Aber ich weiß nicht, ob da andere Leute vielleicht einfach am Schwierigkeitsgrad das in die Wertung mit einbewertet haben.
Mhm. Also falls sich jetzt da draußen irgendwer für irgendeines unserer Spiele begeistern könnte, möglicherweise, ich werde alle, zumindest auch die Metacritic-Seiten davon, in die Shownotes packen unter gametalk.fm/mittelmäßige Spiele. Ja, damit würde ich mal mein letztes bringen. Ich habe mir hier 3 noch rausgesucht in der Kategorie ohne Tricksen. Mit Tricksen hätte ich da noch ein paar mehr, aber die lasse ich jetzt mal weg. Mein Platz 3 ist Pokémon Snap, erschienen für das Nintendo 74. erschienen für das Nintendo 64 und hat 77 Punkte bekommen.
Das habe ich auch.
Ja, ich hätte es wahrscheinlich auch drin, aber ich habe es nicht gespielt.
Ah, ich habe noch gedacht, mal gucken, wie lange es geht, bis ein Doppeltes kommt.
Mhm.
Ich verstehe die Wertung, also fast 80, also eigentlich gut, aber dann halt wirklich total so für Fans, sonst muss man das gar nicht spielen. Ich fand das sehr erfrischend. Es war mal wieder was On-Rail-mäßiges, was man in meiner Generation aber noch nicht so kannte. Ich war irgendwie ein bisschen zu jung für so Arcade-Geschichten, wo man das halt noch öfter mal getroffen hat. Entsprechend war für mich das Gameplay so was Neues, so ah, hier kannst du nicht laufen, sondern dich nur so in dem Wagen drin bewegen.
Hm.
Ja, dann natürlich Pokémon, seinerzeit war das halt mega krass. Und halt mal ein anderer Ansatz, nicht irgendwie fangen und kämpfen, sondern einfach fotografieren und dann so mit was Zeitkritischem und was Kreativem und ein bisschen Zeug entdecken und so easy peasy Gameplay, so locker, nicht so anstrengend. Ja, fand ich eigentlich gut. Heute, ja, will man das niemandem mehr irgendwie empfehlen, weil warum soll man das heute noch spielen? Naja, aber seinerzeit war das echt cool.
Ich widerspreche da. Ich würde Pokémon Snap auch heute noch empfehlen, weil es eben für mich auch heute noch was Einzigartiges auf seine Weise ist. Also klar kennt man heute mehrere Rail-Shooter, vor allem eben auch mit Lightguns, aber das Ganze mal auf ein so friedvolles, schönes, harmonisches Gameplay zu münzen, dass du da wirklich auf so einer kleinen Bahn durch die Natur fährst und eben diese in dem Fall virtuellen Viecher abfotografierst. Ich weiß nicht, entweder ich habe noch kein anderes in diese Richtung gefunden oder das ist wirklich das einzige Fotografiespiel on Rail, was ich so kenne. Und alleine dafür ist es gut geworden. Es gibt ja dann auch noch verschiedene versteckte Pokémon und dann kannst du irgendwann Köder werfen und die irgendwie in die richtigen Posen dann versuchen zu kriegen. Und ich finde, an dem Spiel war einfach für das, was es machen wollte, alles rund. Und ich kann mir die schlechtere Wertung, also die 77er-Wertung jetzt vor allem eben damit erklären, dass man eben einen Pokémon Stadium erwartet hat oder einen Pokémon Main Edition erwartet hat. Und da kommt Snap natürlich nicht dran. Also, dass da Pokémon draufsteht, ist halt cool. Das zieht's in diese Nische natürlich rein. Aber es hätte, glaube ich, auch mit, weiß ich nicht, Nintendogs oder was auch immer funktioniert.
Ja, hat schon was. Ja, das mit dem einzigartig, da muss ich dir schon zustimmen. Da hast du absolut recht. So was kommt mir jetzt auch gerade nicht mehr in den Sinn.
Und da fand ich die Umsetzung dann technisch ja auch ganz cool.
Wäre eigentlich mal fürs 64DD gekommen, aber doch nicht. Zum Glück.
Ja, es wird sich auch super für die Switch anbieten.
Ja.
Ja, am besten noch so Pseudo-3D, dass du die Switch so bewegen musst und dann was drücken. So
ja,
wie
ja,
die
genau,
3D-YouTube-Videos.
Ja.
Ja.
Oder Virtual Reality.
Ja, da vielleicht noch besser mit einem Kameracontroller in der Hand.
Ja, oder fürs Handy.
Wer sich jetzt überzeugen ließ von Dodo und sagt, ja, okay, doch, ich gebe dem nochmal eine Chance. Man kann das scheinbar finden auf der Wii Virtual Console und scheinbar auf der Wii U Virtual Console auch noch.
Mein nächster Titel ist ein Spiel für die Wii mit einer Wertung von 78%, also schon ziemlich gut. Und es trägt den tollen Titel The House of the Dead Overkill. Ebenfalls ein Rail-Shooter, doch im klassischsten Sinne. Man hat auch Lightguns, wenn man sich welche dazu kauft, wo man die Wiimote reinpacken konnte. Das hat mich damals sehr begeistert. Und muss sich halt gemeinsam mit einem zweiten Agenten, der auch von einem zweiten Spieler gespielt werden kann, durch verschiedenste Örtlichkeiten durchballern. Im Grunde einfach nur, ja. Und es hat einen sehr trashigen Humor. Es ist halt so wie der Film Planet Terror ungefähr, was den Humor und den Splattergrad angeht. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es öfters durchgespielt. Ja, warum nicht mehr Punkte? Ich könnte es mir auf die etwas veraltete Rail-Mechanik zurückführen. Was allerdings grundsätzlich hatte ich dadurch wahrscheinlich mehr Spaß, als hätte ich es wie einen normalen Shooter spielen können. Und es war halt ein Wii-Spiel und Shooter und die Grafik war jetzt auch nicht so der Hit. Aber es war ja gut genug, um später nochmal irgendwie für die PlayStation neu aufgelegt zu werden, meine ich. Von daher kann es ja nicht so ein ganz großer Flop gewesen sein.
Ich habe es auch auf der Wii gespielt und ich meine mich auch zu erinnern, dass die Grafik ziemlich scheußlich war.
Mhm.
Und ich hatte auch so ein komisches Controller-Gestell, wie du ansprichst, erst. Damit fand ich es ein bisschen unhandlich zu spielen, aber ich habe mir dann nachträglich noch so eine Beretta-Nachbau-Lightgun geholt für die Wii und damit hat es dann halt super Spaß gemacht.
Also es gab ja sogar die Original House of the Dead Overkill Lightguns, die ich mir natürlich auch gekauft. Das sind zwei riesige, große Revolver, leider in komplett weiß, was ein bisschen die Immersion raubt.
Ja.
Aber das hat schon wahnsinnig Spaß gemacht damit.
Sieht aus wie ein Spiel, das echt lustig hätte sein können für mich auf der Wii. Ich habe das da aber überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Und vor allen Dingen sieht es aus wie halt ein Spiel, das man sonst im Nintendo-Universum nicht so zu sehen bekommt.
Das auf jeden Fall. Es ist, glaube ich, aber sogar von Sega, falls das irgendwas jetzt aussagen soll. Aber ja, nee, ist auf jeden Fall eher Nintendo-untypisch. Darüber habe ich auch ein bisschen gefreut. Und ja, viele Stunden Spaß, kann ich empfehlen.
Okay, cool. Dann übernehme ich hier mit einem, ja, quasi Filmlizenzspiel. Wer hätte das gedacht? Nicht nur ein gutes, sondern auch ein guter Film, zumindest einer. Die zweite gute Film-Franchise, die es gibt. Ich rede von The Matrix Path of Neo. Da habe ich mir die Xbox-Version rausgesucht. Die hat eine 73 bekommen, komischerweise. Die PC-Version sogar nur eine 64 und die PS2-Version nur eine 69.
Hui.
Macht schon Sinn, dass die Xbox die beste Bewertung bekommen hat, weil da ist es ein bisschen schöner als auf der PS2. Entsprechend habe ich da auch die Version gespielt, PS2-Version auch. Ich habe auch die Xbox-Version und habe dann frustriert festgestellt, dass die nicht in der 360 drin läuft. Vielleicht kommt da irgendwann mal was zurück jetzt mit der One. Da will jetzt auch irgendwas kommen mit Rückwärtskompatibilität. Naja, mal sehen. Was ist Path of Neo? Man spielt halt den Neo und spielt den Film quasi nach. Allerdings viel interessanter, als das solche Spiele sonst machen. Teilweise kann man etwas vom Film abweichen. Gewisse Events finden ein bisschen anders statt. Also zum Beispiel am Anfang in der Büroszene kann man halt auch quasi dann abhauen und es geht dann so weiter. Oder wenn man halt scheitert, ist halt nicht zwingend Game Over, sondern man kann das dann quasi weiterspielen und dann kommt die Filmsequenz, wo er ja auch gefangen genommen wird und dann geht es dann so weiter. Klar, hinten läuft alles immer wieder ins Gleiche zusammen, aber das waren noch so ganz interessante Twists. Zum Beispiel ganz am Anfang schon kann man halt einfach auch die andere Pille nehmen und dann kommt man wieder ins Menü zurück und so.
Wie cool.
Vielleicht zum Spiel selber, einfach, dass man weiß, ja, was ist das? Heute würde man das am besten vergleichen mit einem dieser Batman Arkham Spiele. Also es ist so Third Person und man prügelt sich mit so Moves halt durch die Matrix-Welt durch. Relativ linear. Ja, eigentlich genau das gleiche Konzept wie bei den Batman Arkham Spielen. Zwischendurch kann man dann auch wieder so Fähigkeiten kaufen, irgendwelches Zeug so quasi aufleveln etc. Ja, man spielt den Film in ein bisschen anders, in ein bisschen erweitert. Plus sie haben das Ende auch noch auf eine witzige Art erweitert. Viel mehr will ich eigentlich nicht sagen.
Klingt doch erstmal ganz cool. Ja. Ich hatte nur das andere Matrix-Spiel gespielt, dieses Enter the Matrix. Und das fand
genau,
ich auch echt gut.
Das hatte ich auch gespielt, das hat mir auch sehr gefallen.
Path of Neo war echt gut. Das ist ja sowas, wo ich mir echt mal ein Remake irgendwie wünschen würde. Aber das steckt wahrscheinlich jetzt auch in der Lizenzhölle. Und das kann man wahrscheinlich vergessen. Ja, eine 73. Komischerweise, da hätte ich eher sowas so, oh, ist das überhaupt noch knapp hier in unserer Range drin? Und dann gucke ich so 73, 64, 69, so, oh, war eine kleine Überraschung für mich. Da verstehe ich es echt nicht. Bei Snap kann ich sagen, ja, okay, für Fans, da muss man ein bisschen abziehen. Bei Path of Neo verstehe ich echt nicht, wo man da irgendwie groß abziehen will. Ich weiß nicht. Könnte für mich auch ganz eine ehrliche 80 sein.
Dann übernehme ich mal mit gleich drei Spielen, die ich alle so in den gleichen Sack werfen möchte. Und zwar geht es um die Silent Hill Franchise, von der ja Teil 1 und vor allem 2 und aber auch 3 immer sehr, sehr gute Wertungen bekommen haben. Mit Teil 4 ging es dann los, The Room, dass die nur noch so im 70er-Bereich anzutreffen waren. Und auch Homecoming und Origins reihen sich da ein. Das kann ich mir vor allem mit dem Bezug zu den eben hochgelobten Titeln nicht so richtig erklären, weil die vom Gameplay ja alle mal komplett gleich sind. Und auch der Horror hat für mich zum Beispiel in Homecoming ganz hervorragend funktioniert. Und auch Origins war für mich jetzt kein Spiel, das man nur mit 75 Punkten hätte bewerten müssen. Alleine die Idee, dass man diesen Kult um das Mädchen da noch ein bisschen in der Vorgeschichte aufzieht, fand ich cool. Und The Room hatte halt auch so seine ganz eigenen Spielelemente, die für mich echt gut funktioniert haben. Da könnte ich mir dann nur die Kritik vorstellen, dass sie wirklich alle nicht mehr in Anführungszeichen echte Silent Hills sind, wenn man jetzt mal runterkocht, was Teil 1 und vor allem 2 ausgemacht hat. Aber es sind immer noch sehr, sehr solide, gute Horrorspiele.
Ja, dein letzter Punkt wäre schon valabel, muss ich schon sagen. Aber wenn du sagst, Gameplay etc. ist alles gleich geblieben, dann stelle ich mir schon vor, Hildehaben war die Presse aber ein bisschen entlarvt. Wie können sie für so ein so gleiches Spiel eine schlechtere Wertung geben?
Ja, und auch das Puzzle-Design, was man ja in den ersten beiden Teilen auch so vorfindet, auch das kommt eben wieder vor. Man hat mal ein paar echt spannende Rätsel, die man irgendwie lösen muss, wo man sich die Lösung natürlich erstmal erarbeiten muss. Und dann aber auch so ganz klassische Videogame-Rätsel. Also auch da der gleiche Mix wie in den gut bewerteten Spielen.
Komisch. Okay, ich muss ja sagen, ich habe nicht so viel Erfahrung mit den Silent Hill-Spielen. Ich habe den 2er, glaube ich, hier irgendwo mal begonnen, aber hat mich nicht so gepackt. Und ich glaube, um die so alleine abends zu spielen, bin ich dann auch ein zu großer Schisser, möglicherweise. Vielleicht muss ich dem mal wieder eine Chance geben.
Ja, also bei mir teilt sich dann die Silent Hill-Franchise mit ihren weniger geliebten Kindern diesen Platz.
Also müsste man da vielleicht auch mal wieder reingucken. Oder ich müsste überhaupt mal reingucken. Da gibt es ja auch irgendwie Remakes und so weiter, ne?
Ja, aber dann würde ich wirklich vorschlagen, dass du mit Teil 1 oder 2 anfängst. Sie sind beide super. Und Teil 1 und 3 haben halt so eine super Synergie noch. Also wenn du 1 gespielt hast, kannst du auch mit 3 zum Beispiel weitermachen und 2 steht so für sich alleine.
Okay.
Das wäre so mein Einsteigertipp für Leute, die sich Silent Hill gerne mal ansehen wollen.
Also sind nicht so ganz zusammenhängend, was die Geschichte betrifft.
Genau, also man könnte es irgendwie so interpretieren, dass die Stadt halt vor allem der Hauptcharakter ist und dass es dann eben von Spiel zu Spiel mal so darin zu sich geht.
Okay.
Achso, dann bin ich wohl wieder dran.
Ja.
Mein nächster Titel hat ein Ranking von 76, ist, soweit ich weiß, nur auf dem PC erschienen und heißt The Beginner's Guide.
Ach, das hat so ein schlechtes Rating?
Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Wobei, also es ist, ich weiß nicht, Joey, kennst du das Spiel auch?
Nee, ich muss hier wieder zugeben, keine Ahnung. Auf Steam kam es aber gut weg.
Ja, es ist auch sehr gut. Also es ist ein im Grunde ist es ein Walking Simulator, in dem man Prototypen von einem Spieleentwickler durchspielt, mehr oder weniger. Also der hat sich halt immer wieder an verschiedenen Spielen und Leveln und Konzepten versucht. Und das spielt man immer so nach. Und ja, nach einiger Zeit stellt man halt fest, dass man quasi so ein bisschen eine Geschichte dabei hat, auch wie sich der Entwickler selber so selber verändert hat und so weiter. Und man begibt sich dann halt quasi auf so eine Reise. Und es ist auch nicht sehr lang. Es geht, glaube ich, irgendwie, weiß ich nicht, 1-2 Stunden. Ja, es hat mich sehr fasziniert. Einmal halt durch diese unterschiedlichen Ansätze halt, die es da überhaupt, also durch das Spieldesign an sich. Dann halt diese ganzen Untererlebnisse, die man da hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass es halt für viele Leute, dass es die einfach total abschreckt, dass sie halt irgendwie, keine Ahnung, denken, ja, hier, okay, das sieht aus wie Counter-Strike. Wo kann ich denn schießen? Wo sind die Gegner? Und was soll dieser Scheiß? Warum kann ich hier nichts machen?
Ja, Counter-Strike wäre noch heilig. Wenn ich hier Bilder angucke, der Titel sieht so aus, als hätte da wer so in seinen ersten 3 Schritten in Photoshop so was drüber geschrieben. Und die Screenshots irgendwie sind auch so ein bisschen, Source lässt grüßen mit Figuren mit komischen Boxen auf dem Kopf. Ja, aber ich glaube, das ist wirklich was, das sich durch den Inhalt definiert, ne?
Ja, es ist halt, wie gesagt, aus ganz vielen verschiedenen Engines auch gemacht. Und ja, wie gesagt, mich hat es sehr begeistert. Ich war überrascht, dass es so wenig Prozente bekommen hat. Aber andererseits, wie gesagt, es ist, also Walking Simulator generell ist ja ein schwieriges Thema. Gerade für die coole Core-Gamerschaft. Die sind dann ja eher nicht so begeistert davon, wenn es keine Action gibt.
Ja, das wurde so heiß diskutiert.
Ja, ich bin ganz froh, dass du das Spiel gerade erklärt hast, weil ich hätte mich schwer damit getan. Für mich ist es halt so ein unglaubliches Kunstwerk, das man sehr, sehr schwer in Worte fassen kann. Eben vor allem dadurch, dass es viel mit Dummies arbeitet, dass du eben wirklich gezielt unfertige Spiele vorgesetzt bekommst.
Ja.
Aber daran halt merkst, okay, wie hat dieser Mensch, dessen Spiele man spielt, sich das überlegt und wie hat er seine Level aufgebaut und wann hat er vielleicht keine Lust mehr gehabt, irgendwas weiter auszuarbeiten und worauf hat er speziell den Fokus gelegt. Und sowas musst du dir halt erstmal alles vor Augen führen. Also es ist halt nicht wie in Mario, wo du loslegst und fragst, wo ist das Ende des Levels, wie kann ich da am schnellsten hinrennen?
Ja.
Hat was Spannendes. Sieht für mich aus wie so ein richtiges so Steam-Underdog-Spiel irgendwie. Ist es wahrscheinlich auch.
Ja, wie gesagt, 2 Stunden.
Ja, muss ich mir vielleicht mal geben. Ja, muss ich mir wahrscheinlich echt mal geben. Oder zumindest mal auf die Wishlist setzen, ja.
viel falsch machen kann man da eigentlich nicht.
Das ist echt toll. Gerade für Leute, die sich halt auch viel mit dem Thema Videospiel befassen und nicht nur spielen. Also da bekommt man eben dann auch nochmal einen kleinen Blick hinter die Kulissen, dass eben als Spieleentwickler auch nicht alles immer rosig sein muss.
Wer hätte das gedacht? Danke für den Tipp, auf jeden Fall.
Sehr gerne.
Dann würde ich sonst weitermachen mit meinem dritten und für mich subjektiv besten Spiel. Es ist eigentlich eine Serie, die wird sehr, sehr bald fortgesetzt werden. Ich freue mich drauf. Ich habe aber diesen einen Titel aus der Serie sehr, sehr oft gespielt, vor allen Dingen damals noch im Koop. Das gab es ja früher mal noch, so Couch-Koop. Ich rede von Dynasty Warriors 3. Ich habe es auf der PS2 gespielt und da hat es eine 78 bekommen. Dynasty Warriors ist eines dieser, ich glaube, das ist ein eigenes Genre, das nennt sich irgendwie Musou-Spiele.
Mhm, genau.
Auch wieder Third Person. Spielt irgendwie so im alten China quasi. Man ist da irgendeine fancy Figur mit komischen großen Waffen und läuft auf Schlachtfeldern umher, weil man meistens ein General ist. Ja, und dann muss man gewisse Ziele da erreichen, aber eigentlich geht es nur darum, massenhaft Gegner umzukloppen. Die sind natürlich perfekt aus der Klonfabrik, aber egal. Damals auf der PS2 auch noch mit ganz schön viel Nebel. Aber es hat einfach Spaß gemacht, da die Charaktere dann auch irgendwie aufzuleveln und irgendwie Waffen für sie zu finden und versteckte Waffen und dann auf Zeit und im Koop und hey, gehst du da hin und verteidigst das und ich gehe da hin und greife mal diesen Außenposten an. Hat einfach einen Haufen Spaß gemacht und ich habe so viel Zeit mit dem Spiel verbracht, mit Freunden. Deshalb hat es für mich jetzt hier den ersten Platz verdient. Total subjektiv. Entsprechend, ich kann das nicht einfach so zweifelsfrei weiterempfehlen, aber ich fand's lustig.
Ich kann das total nachempfinden, weil ich wahrscheinlich 1000 Spielstunden mit meinem Bruder vor dem japanischen Äquivalent dieser Musou Games gehangen habe, also den Samurai Warrior Games. Dynasty Warrior spielt ja in China und Samurai Warrior in Japan. Die ersten beiden haben wir uns reingezogen bis zum geht nicht mehr und den dritten Teil dann auch irgendwann später nochmal, der kam ja dann auf der Wii nochmal. Und ich kann es halt insofern nachvollziehen, dass die Spiele, wenn man mal ehrlich ist, wirklich technisch nicht unbedingt einwandfrei umgesetzt sind, dass sie auch nicht sonderlich viel Abwechslung bieten, wenn man es mal böse sagen will, aber die machen halt einfach Höllenspaß, also insofern kann ich da deine Aussage total unterstreichen.
Ja, und sie sind halt leider immer wieder sehr gleich, aber es gibt einfach fucking Elefanten, die man reiten kann. Und dann manchmal, ich glaube, das war dann auch in späteren, dann gibt es nicht nur Pferde, sondern auch noch so Bären und so Zeug. Und das war einfach mega cool. Und wenn einem mal dann ein Charakter ein bisschen so langweilig wurde, dann nimmt man halt einen nächsten. Es gibt ja irgendwie meistens so 54 verschiedene.
Genau.
Dann nimmt man halt einen anderen und levelt dann den noch auf. Es gibt da wahrscheinlich so zwei Reaktionen, die das auslösen kann. Entweder, schon wieder und immer das gleiche langweilig oder einfach, yeah, so schön primitiv durchkloppen, cool.
Ist aber auch wirklich, glaube ich, nur im Couch-Koop cool. Ich habe mal irgendwann später auf der PSP nochmal so ein Musou-Game alleine gespielt und war das auch nach ein paar Spielstunden echt leid. Also habe dann auch nicht mit jedem Charakter durchgezockt. Meistens hat man so eine Story von einem dieser 50 Charaktere ja dann irgendwie in 2, 3, 4 Stunden durch. Also ich weiß noch, dass wir bei Samurai Warrior 1 und 2 nachher jeden Charakter aufgemaxt hatten, weil uns das so viel Spaß zusammen gemacht hat. Aber bei der PSP habe ich dann alleine eben auch nach der 4. oder 5. Story das Spiel weggelegt.
Ich habe mir ja mal sagen lassen, dass diese Spiele total viel Story haben sollen, aber das kommt immer so als Text irgendwie zwischendurch. Das habe ich nie gelesen. Entsprechend dachte ich immer, hör was Story. Aber scheinbar soll da was sein und das soll teilweise sogar so pseudo-akkurat sein, zumindest so ein bisschen. Das hat mich irgendwie schon beeindruckt, hätte ich dem Spiel nicht zugetraut.
Zumindest die Schlachten sind wohl irgendwie echten Schlachten nachempfunden, aber je nachdem, welchen Charakter du gespielt hast, unterscheidet sich das dann natürlich, wer gewinnt und verliert ein bisschen von der echten Geschichte.
Ja, ja, absolut. Jetzt das Neue soll ja bald bei uns kommen, ich glaube Ende Februar, das ist dann bei uns die Nummer 9. Ich bin gespannt drauf, obwohl es wohl scheinbar keinen Multiplayer irgendwie geben soll oder so, finde ich schade. Naja, ich möchte es auf jeden Fall spielen. Wenn du da draußen das auch spielen möchtest oder vorhast, das zu spielen, meld dich bei mir. Ich würde wohl noch gerne einen Podcast dann dazu machen. Das soll dann das erste Mal in einer Open World spielen. Finde ich irgendwie interessant, wobei die bisherigen Spiele ja auch in einer relativ offenen Welt jeweils stattgefunden haben. Halt einfach auf einem Schlachtfeld halt, das recht groß war. Das war für mich schon open genug. Ich weiß nicht, wieso es da noch mehr braucht, aber wir werden sehen. Ich werde es hoffentlich spielen und vielleicht werdet ihr hier auf diesem Sender ja mal noch mehr zu dem Spiel dann hören.
Ja, dann darf ich mal mein Spiel präsentieren, wo ich so mit der Metakritik im 75er-Bereich überhaupt nicht einverstanden bin. Und das ist Second Sight von Codemasters für die PS2. Es hat nur eine 75er-Wertung bekommen. Und ich kann mir das auf einer Seite ein bisschen damit erklären, dass es vom Gameplay her ein relativ typischer Gimmick-Shooter ist. Also du hast ein paar Waffen und du hast ein paar in Anführungszeichen Superheldenfähigkeiten. Aber ich finde die Story dahinter halt so übertrieben geil, dass ich das jedem, der so auf Psychothriller steht, ans Herz legen möchte. Denn es geht, um nicht zu viel zu spoilen, um ja so eine Art Versuchskaninchen für so metapsychische Fähigkeiten. Also Psychokinese zum Beispiel, dass er mit seinen Gedanken irgendwelche Hebel umlegen kann, wo wir dann eben auch direkt bei den Gameplay-Gimmicks wären. Aber das geht dann eben so weit, dass man nachher auch Fähigkeiten unlockt, wo man in verschiedene mögliche Zukunften blicken kann und sowas Abgefahrenes. Also wer irgendwie so ein bisschen auf Akte X und so übernatürliche Thriller steht, für den ist es halt genau das gefundene Fressen. Und das würde ich auch heute noch jedem ans Herz legen. Die Grafik kann ich nicht einschätzen für die PS2. Fand ich damals, als es aktuell war, super gut. Kann natürlich auch jetzt heutzutage schwer gelitten haben, aber da müsste man dann, wenn man ein Retro-Spiel spielt, ja sowieso ein Auge zudrücken. Aber wie gesagt, das war eben so der Titel, wo ich meine Top-Liste durchgegangen bin und mal geguckt habe, was haben die eigentlich so für Metacritic. Da ist es mir bei dem Titel halt aus dem Gesicht gefallen, dass der nur 75 haben kann.
Ich nehme mal an, du hast zu jedem der Spiele, die du jetzt erwähnt hast, auch noch ein Review auf deinem Blog verfasst.
Zumindest zu Second Sight und Pokémon Snap, glaube ich. Aber ich will nicht zu viel verraten, da müsste ich mal gucken. Den Blog gibt es ja jetzt auch schon eine Weile. Aber Second Sight, ja, das kann man auch nachlesen, warum ich das so geil finde.
Okay, dann werde ich die, falls vorhanden, natürlich in den Shownotes verlinken.
Ich hab noch eine Nummer 1.
Sehr gut, Mirpur, das große Finale, deine Nummer 1.
Ja, Achtung, Drumrolls.
Kann ich jetzt leider noch nicht einspielen.
Das ist versaut, egal. Es ist Tetris Axis auf dem 3DS mit einem Score von 74%.
Ein Tetris-Klon zu nehmen ist ja auch irgendwie ein bisschen cheap, ne?
Wieso?
Weil irgendein Tetris-Klon musste ja unter 80 fallen, dann kannst du einfach den nehmen.
Ach so, ja, nee, ja, stimmt, habe ich so nicht drüber nachgedacht. Aber es hat einen persönlichen Hintergrund, denn...
Jetzt bin ich gespannt.
Ich habe dieses Spiel sehr viel gespielt, also wirklich sehr, sehr viel. Und es hat dann für Weltrang 2 gereicht bei mir.
Ach du meine Güte.
Weshalb ich dieses Spiel sehr, sehr gut finde.
Also dann auf Zeit oder Zeit und Punkte? Oder wie kommt da so ein Weltrang zustande?
Punkte. Einfach nur Marathon, Endless und dann bis zum Ende.
Wow.
Und ich hätte noch weiter geschafft. Also am Ende wird es halt irgendwann nicht mehr schneller. Und dann ist es wirklich nur noch Ausdauer. Und ich hatte halt das über Tage und Wochen hinweg nur dieses eine Spiel im 3DS. Und es sind halt neue Spiele erschienen. Also das Mario 3D Land zum Beispiel, das wollte ich halt unbedingt spielen. Aber es ging halt nicht, weil ich immer noch diese Tetris-Session offen hatte. Und man kann ja praktischerweise einfach pausieren, 3DS zuklappen, aufladen und dann nächsten Tag weiter zocken. Ja, das habe ich halt exzessiv genutzt. Und ich hatte dann auch wirklich Nintendo angeschrieben. So von wegen, ja hier, wie sieht's denn aus mit Highscore? Weil kannst du ja im Spiel auch nicht nachgucken und online geht das auch nicht. Dann haben die mir wirklich eine E-Mail geschickt. Ja hier, das und das, so sind die Punkte. Und daran habe ich mich dann orientiert und das war dann irgendwie bei 150 Millionen. Da dachte ich mir nach, weiß ich nicht, 65 Stunden oder so, okay, habe ich jetzt geknackt. Mach's noch ein bisschen mehr, weil diese Info hatten bestimmt mehrere Leute. Nicht, dass es dann so richtig ärgerlich wird. Und ja, die meisten habe ich dann überholt, aber dann war halt in der Zwischenzeit noch irgendwie natürlich ein Japaner, der dann bei 175 Millionen war. Ich weiß nicht, wie lange der gespielt haben muss. Und ich weiß auch nicht, wie aktuell das jetzt noch ist. Also das war irgendwie zu Anfang des 3DS, also 2011 oder 12 rum. Und wahrscheinlich ist das jetzt auch alles Kinkerlitzchen.
Ja, ich wollte gerade sagen, wäre interessant, wie hoch ist der Score heute? Dann ist sich ja, boah, denkst du.
Ja, aber da habe ich viele Screenshots gemacht und sogar Videos und
Good
das
times.
Ist so mein Achievement, ja. Und deswegen ist Tetris Axis bei mir auf Platz 1.
Wie viele Stunden hast du da reingesteckt für den Rekord, den du am Ende aufgestellt hast, wenn du alle Sessions zusammen addierst?
Ja, also knapp 70. Also so viel habe ich halt insgesamt Playtime bei diesem Spiel. Ich habe halt diese eine Session gemacht und danach noch irgendwie die anderen Modi mal ausprobiert, die übrigens auch nicht so toll sind, was auch den Metascore erklären würde. Du kannst ja beim 3DS kannst du ja nachgucken, deine Spielzeit, beziehungsweise deine durchschnittliche Spielzeit pro Session oder so. Irgendwie kann man das da nachschauen. Und ja, das war halt irgendwie 70 Stunden für dieses eine Game.
Krass.
Aber hat Spaß gemacht. Ich mag Tetris.
Man merkt's. Okay, gut. Ja, dann vielleicht hier noch ein, zwei interessante Funde, die ich mit euch teilen möchte. Ich habe ja die 5800 Spiele durchgeguckt und da waren schon noch so zwei, drei Überraschungen dabei.
Schieß los.
Zum einen, wir haben ja mal über Tony Hawk's Pro Skater, vor allen Dingen dann auch 2 gesprochen und waren uns da alle einig, das Spiel ist zu Recht eines der besten für die PlayStation. Dann habe ich gesehen, es gibt eine 2X-Version für die Xbox. Das ist quasi eine bisschen aufgebohrte Version von Tony Hawk's Pro Skater 2 mit noch irgendwie ein paar Leveln vom 1er und so. Ja, und das hat dann irgendwie nur eine 78 bekommen. Fand ich irgendwie komisch. So, wie viel kann man da schon falsch machen?
Das habe ich mich halt auch gerade gefragt. Hast du da mal irgendwie reingeschaut, was der Hauptkritikpunkt war? Weil ich mir schon vorstellen könnte, dass man das dann natürlich krass mit dem Original-Zweier vergleicht. Und wenn dann aber irgendwie, weiß ich nicht, die Frames bei den Tricks anders sind oder irgendwelche Mechaniken nicht perfekt umgesetzt sind, dann würde das natürlich das Gesamtwerting stark nach unten ziehen.
Ja, vielleicht war das irgendwie sowas. Oder der Zug war dann schon abgefahren oder keine Ahnung.
Kann auch sein, stimmt.
Oder einfach schlecht portiert, technische Fehler oder so, wer weiß. Dann, was ich auch spannend fand, Dragon Quest 7, da hört man ja Gutes von. Gibt's ja auch jetzt nicht so altes Remake für den 3DS. Hieß da noch Dragon Warrior, zumindest wenn man es auf Metacritic sucht, hat nur eine 78 bekommen. Dafür, dass das viele irgendwie so toll fanden, dachte ich auch so, hätte ich jetzt irgendwie auch ein bisschen höher eingeschätzt.
Liegt vielleicht daran, dass das, wenn ich, also ich habe selber noch nicht gespielt, da werden mich jetzt viele Leute wahrscheinlich berichtigen können, aber das könnte natürlich daran liegen, dass das sehr, sehr stark auf den japanischen Markt abgestimmt ist und entsprechend ein Nischentitel sein könnte. Also ich glaube, Final Fantasy funktioniert im westlichen Bereich ein bisschen besser.
Ja, möglich, möglich. Ja, dann, was mich ja persönlich ein bisschen gekränkt hat, weil damit habe ich mega viel Zeit früher verbracht und ich hätte es eigentlich gerne hier in meine Top-Liste reingenommen, aber ich durfte nicht, war Dragon Ball Z Budokai für die PlayStation 2, also mal wieder endlich ein 3D-Prügelspiel, also quasi Tekken mit Dragon Ball. Und das hat nur 67 bekommen und deshalb durfte ich es nicht nehmen. Ich verstehe, dass man dem vielleicht keine 7 geben will. Ja, wobei es wäre irgendwie so ein richtiges 75er-Spiel gewesen. Naja, egal. Fand ich persönlich ein bisschen schade, aber irgendwer hat sich da dafür entschieden, da eine 67 zu geben. Naja, mal gucken, jetzt kommt ja dann das Fighter Set. Das werde ich spielen. Da wird dann der nächste Game Talk sich drum drehen und das soll ja besser sein. Und dann jetzt werden die Überraschungen langsam ein bisschen überraschender. Beyond Two Souls, wer hat das gespielt? So ein Quantic Dream Spiel, eines der aktuelleren.
Ja, habe ich auch meine Probleme mit, gebe ich zu.
Das hat auf der PS3 eine glatte 70 bekommen, war ich schon recht überrascht. Und dann das PS4, ja, Remake, wenn man es Remake nennen will, dann auch nur eine 72, das fand ich schon recht überraschend. Da hätte ich mir doch so die 79, 83, irgend sowas vorgestellt.
Ja, also ich kann das total verstehen, weil ich auch die ganze Zeit dachte, warum spiele ich das hier? Das funktioniert als Spiel super schlecht. Hätten die nicht einfach eine Serie mit 5 Folgen draus machen können, dann wäre die Story viel, viel besser verarbeitet gewesen. Es war halt einfach, es fühlte sich die ganze Zeit falsch an, das zu spielen.
Aber bei Heavy Rain und so waren die Wertungen ja auch nicht so böse und das macht ja jetzt nicht so viel anders und dann gibt's einfach glatt mal eine 7.
Ja, würde ich schon nachvollziehen können, leider. So gern ich die Story ja auch mag, vor allem mit den eingesetzten Schauspielern. Also das ist schon eine coole Geschichte, die auch cool umgesetzt ist, aber halt einfach nicht als Spiel. Und insofern finde ich die Wertung schon weniger überraschend persönlich.
Okay. Dann mit einer überraschend tiefen Wertung ein Spiel, das auf Konsole hochgelobt wurde, immer noch hochgelobt ist und man auf dem PC vielleicht sogar besser spielen kann als auf der Konsole, ist Halo 2. Und Halo 2 bekam für den PC eine 70.
Ui.
Ach.
Dachte ich, wie kann das sein? Da muss ich mich auch nochmal einlesen, was da genau schief ging. Weil das Grundspiel, das sind wir uns wahrscheinlich einig, ist ziemlich, ziemlich cool. Mhm. Und dann auf dem PC kann man das wahrscheinlich noch besser spielen als mit einem Controller. Und dann kam eine 70 raus. Da muss irgendwas schiefgelaufen sein. Also wenn irgendwer da draußen eine Idee hat, schickt mir eine Mail, redaktion@gametalk.fm oder Twitter oder Facebook oder und so weiter. Würde mich schon wundern nehmen, was da passiert ist. Und dafür im Gegenzug ein Banjo-Kazooie Nuts and Bolts hat fast die 80 geschafft. Oh. Hat eine 79 bekommen. Und Beyond Two Souls bekommt hat eine 70. Und Halo 2 auch.
Ja, da fragt man sich dann schon, wie sowas zustande kommt. Und das ist ja der Kniff an Metacritic, dass generell nur die berühmtesten und kredibilsten Seiten da reingezählt werden und der Rest geht halt ins User-Rating.
Ja, ja.
Aber manchmal kann man eben auch diese sogenannten Profis dann schwer nachvollziehen.
Ja, und man weiß dann auch noch nie, wie die einzelnen Wertungen, die herangezogen werden, dann miteinander verrechnet werden. Hm. Also die werden nicht zu gleichen Teilen angerechnet. Also die Wertung gewisser Magazine wird dann stärker gewichtet als die Wertung anderer Magazine. Also das ist ganz undurchsichtig. Und spätestens, wenn man sich dann mal Battlefront 2 anguckt, merkt man, dass das wahrscheinlich auch noch ein bisschen unprofessionell verrechnet wird, weil da haben die Lieben nämlich das neue Battlefront 2 und das alte Battlefront 2 durcheinander gebracht. Und entsprechend kann man da überhaupt nicht mehr auf die Wertung gehen, weil es jetzt da jeweils vermixte Wertungen hat vom alten und vom neuen Spiel.
Da finde ich aber auch nach wie vor dieses ganze Reboot-Benennungsding zum Davonlaufen. Also in 10 Jahren werden wir uns wahrscheinlich mit 3 oder 4 verschiedenen Spielen, die einfach nur Tomb Raider heißen, rumschlagen können. Und keiner weiß mehr, was eigentlich gemeint ist.
Jo, stimmt.
Oder die Xbox 1 und die Xbox One. Ja, cool. Also manchmal liegt es da ja wirklich an den Leuten, die ihre Produkte so schlecht benennen.
Absolut, absolut. Aber dafür musst du doch einfach einen komischen Untertitel machen. Dann machst du halt irgendwie Battlefront 2 Doppelpunkt Battle of the Lootboxes oder irgendwie sowas, dass man es einfach unterscheiden kann vom ersten.
Würde ich auch so machen. Doch, stimmt.
Gut, wie auch immer. Damit wäre ich eigentlich mit meinem Programm am Ende für heute. Möchten wir noch was anfügen? Hat wer noch eine Honorable Mention? Oder 2 oder 3? Ich hätte sonst noch ein paar.
Ich nicht.
Nee, ich habe ja auch schon die Regeln in die Richtung ein bisschen aufgeweicht, dass ich bei Silent Hill gleich 3 Titel auf den Platz gesetzt habe. Ja, und Pokémon Snap dann als einziges doppeltes Spiel. Ich wäre auch durch mit meinen.
Dann darf ich hier noch eines nehmen, weil wir ja eines doppelt hatten. Und zwar Pokémon Stadium. Das hat eine 78,6 bekommen. Und ach, das was sagt jetzt auch schon, weshalb ich es nicht reinnehmen konnte. Ich finde Pokémon Stadium nicht bei Metacritic.
Wie?
Die Prozentwertung, die ich eben genannt habe, die stammt von Game Rankings. Auf Metacritic findet man nur Pokémon Stadium 2, aber nicht Pokémon Stadium 1. Es gibt also Spiele, die bei Metacritic irgendwie nicht gelistet sind.
Hm. Ach was.
Ja.
Verrückt. Dann liegt das bestimmt irgendwie daran, dass nicht genug von diesen wertvollen oder wertgeschätzten Reviews in dem Pool sind oder so, kann ich mir vorstellen.
Ja, für die Listung verlangt Metacritic 7 oder mehr Reviews. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Pokémon Stadium nicht mindestens 7 Reviews bekommen hat.
Vielleicht von Seiten, die es halt heute schon gar nicht mehr gibt, die schon längst nicht mehr in deren Katalog der wichtigen Pages sind oder so.
Und dann fällt man so quasi rückwirkend raus?
Ich glaube schon. Also da geht's doch immer mal wieder im Spielejournalismus darum, wer ist jetzt eigentlich relevant für Metacritic und wer nicht. Und dann schreibt man sich das groß auf die Fahnen und nächste Woche ist man aber schon wieder raus.
Aber kann man das nicht so irgendwie archivieren und dann irgendwann wird die Wertung gefreezed und dann bleibt die halt einfach so? Und wenn halt das Spielemagazin XY abstirbt, dann bleibt das halt dann noch so drin oder so? Ist das so dynamisch, dass sich das so anpasst? Dann würden ja Spiele über die Jahre schlechter oder besser werden können, ohne sich zu verändern.
Hm.
Wäre ja auch blöd.
Wäre vielleicht aber auch gar nicht so eine schlechte Idee, wenn man das in einem zeitlichen Kontext sieht, dann, naja.
Ja, stimmt. Hm.
Road Rash für das N64 habe ich auch nicht gefunden. Naja, da kann ich dann aber wieder nachvollziehen, dass es vielleicht zu wenige Reviews gibt, aber für so eine Größe wie Pokémon Stadium denke ich, komisch. Naja, vielleicht auch hier weiß jemand da draußen mehr, dann bitte, bitte gametalk.fm/kontakt, melde dich bei mir.
Und teilt uns eure liebsten mittelmäßigen Spiele mit. Es kann nämlich echt interessant sein, wenn man sich sowieso schon so eine Lieblingsspielliste gemacht hat, wie ich irgendwie mal vor ein paar Jahren. Und die dann so auf Metacritic abklappert, dass einem eben wirklich, wie mir jetzt hier meine Spiele aufgefallen sind, wo man immer denkt, oh, die sind so toll, das sind meine Lieblingsspiele, die würde ich jedem empfehlen. Und dann auf einmal hat sie aber im Gesamtrating bei so einer Metacritic oder vergleichbaren Page eben nur 75 Punkte. Ist auch manchmal ganz interessant. Also
Aber ich finde es auch schön, das zeigt wieder die Subjektivität und zeigt auch wieder, dass man halt auf so eine Zahlenwertung nicht zu viel geben sollte. Das ist einfach so eine subjektive Geschichte.
Ja.
Gut, ich würde meinen, das wäre doch ein hübsches Schlusswort. Entsprechend will ich mich hier mal wieder bedanken bei dir da draußen, falls du bis hierhin zugehört hast. Vielen Dank. Dann auch vielen, vielen Dank hier einmal mehr an meine beiden tollen Gäste.
Gerne, gerne.
Sehr gerne wieder, ja.
Hier sei nochmal kurz Werbung gemacht, durchgespielt.net. Da findet man euch beide in einem Podcast zusammen mit der Lisa.
Genau.
Unbedingt reinhören und abonnieren.
Genau, ja.
Ich bin manchmal auch noch da.
Ach so, ihr könnt ja gerne mal in mein Review zu Second Sight reinlesen und ich hoffe, ich kann den einen oder anderen noch von diesem nur mit 75 Punkten bewerteten Spiel überzeugen.
Die Reviews, falls vorhanden, werden natürlich verlinkt sein in den Shownotes. Ich sag's nochmal, gametalk.fm/mittelmäßige Spiele oder guck bei dir in der App mal in die Beschreibung, da findest du die ganzen Links dann auch schon. So viel dazu, dann würde ich doch meinen, bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank fürs Mitpodcasten und dir da draußen fürs Zuhören. Viel Spaß beim Spielen. Tschüss.
Ja, auch von mir. Tschüss.
Tschüss.
Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit GameTalk.fm. Till next time.